mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, heute ist es soweit. Christian Rach ist endlich wieder bei uns zu Gast. Mhm. Er war schon mal da.
Ja, ja.
Und Clemens, geht es dir auch so, wenn ich an Christian Rach denke, denke ich immer vor allem an seine Parodie bei Switch. der immer so mit den
Armen
fuchtelt. Also, ich kann sagen, in diesem Gespräch hat Christian Rach überhaupt nicht mit den Armen gefuchtelt, sondern er hat wieder einmal bewiesen, dass Menschen, die aus dem Saarland kommen oder aus dieser ganzen Gegend, die ja nah an Frankreich liegt, dass die sehr dem Genuss zugetan sind.
Ja, ja. Nach allen Köchen, die wir eigentlich hier schon zu Gast hatten, will man danach eigentlich immer sofort nach Hause und irgendwas kochen, oder?
Die haben nur über ein Schnittlauchbrot oder ein Rührei gesprochen oder so. Und ich habe mir danach gedacht, ja, so genau das mache ich jetzt.
Genau.
Also ich habe immer im Gespräch, auch heute mit Christian, das Gefühl, danach bin ich ein besserer Mensch und ich weiß jetzt genau, wie es geht. Jetzt gesunde Ernährung, ich habe es voll drauf.
Vielleicht einfach vorm Anhören der Folge nochmal kurz checken, was ihr im Kühlschrank habt. Danach wollt ihr direkt loslegen.
Ganz genau. Das darf man sich nicht mit leerem Magen, aber auch nicht mit leerem Kühlschrank anhören. Jetzt ist es soweit. Christian Rach bei den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, Freunde, ich binde mir schon mal die Serviette um, denn ich habe erhöhte Speichelproduktion, wie immer, wenn ich mit ihm spreche. Wir reden übers Essen, was ja fast so gut ist, wie selbst zu essen. Heute bei uns Christian Rach.
Hallo Barbara, ich freue mich, im neuen Jahr dich zu hören und auch zu sehen.
Ich bin ganz die Alte.
Das sagst du noch so. Das Jahr ist noch jung.
Aber weißt du, was lustig ist, weil du es gerade ansprichst, kennst du das auch, dass Leute denken, es würde sich irgendwas ändern vom letzten Tag Dezember auf den ersten Tag Januar, dass sie dann sagen, Gott sei Dank ist das Jahr rum, jetzt wird alles besser.
Ja, ich kenne so viele Leute, die Vorsätze an so einem Tag gemacht haben oder machen. Ich verstehe das nicht. Ich bin jemand, der Blumen gerne mitbringt, weil gerade schöne Blumen da sind und nicht, weil es einen Anlass braucht. Und genauso brauche ich nicht einen Anlass für zu sagen, Mensch, das Kind, ich müsste mal da oder da ran oder irgendwas ändern. Nee, an Silvester bloß keine Vorsätze nehmen.
Aber vielleicht braucht jeder Mensch so ein, weißt du, so einen Neuanfang, dass man fängt ja auch nicht mittags an, sich vorzunehmen, ich esse weniger, sondern man nimmt es sich abends vor für den nächsten Morgen. Man schafft es weder das eine noch das andere. Aber ich glaube, man braucht immer so einen Einschnitt, sowas wie Silvester. Jetzt ist das rum, jetzt geht's Neujahr los und dann fängt man an, neu in das Heft zu schreiben und dann gibt man sich am Anfang Mühe.
Ja, das. Wenn man diese Krücken braucht, wenn man diese Stütze braucht, dann ist es ja legitim, ja. So, aber ich glaube, der bessere Change kommt, wenn er wirklich aus dir herauskommt und ohne Anlass ist.
Ja, da hast du völlig recht. Ich habe gerade eben gesagt, wir reden übers Essen und kochen und können ja leider nicht kochen und können auch nicht miteinander essen. Was ich sehr schade finde, ich würde gerne mal mit dir zusammen essen. Aber ja, übers Essen reden, ist das was du gerne machst, drüber reden? Weil zum Beispiel, ich kenne Leute, meine Eltern gehören dazu, die könnten stundenlang über Zubereitung von Essen reden. Und das finde ich dann, manchmal denke ich mir ja dann, also nur drüber reden ist doof.
Nee, das ist schon nicht doof. Ich habe ja 2003 mit Fernsehen angefangen, mit Restaurant-Tester. Und mir war in der ersten Sendung klar, dass ich das, was ich dann vor mir auf dem Teller habe, was ich bewerten soll, wo ich den Leuten, den Menschen helfen soll, dass ich diesen Geschmack, den Geruch transportieren muss, und zwar mit Worten. Mit Worten und mit Gestik. Mhm. Wenn wir zusammen sitzen und ich dich anschaue, weißt du, und dir in die Augen gucken kann und dann mit den Worten dir das so beschreibe, wie es ist, das ist auch, das hat eine Spannung, das hat was Knistern, das finde ich immer, weil wir können diesen Geschmack nur mit Worten transportieren. Und das geht auch gut.
Ja, das stimmt. Und kennst du das auch, weil du sagst mit Gesten, manchmal, wenn ich was koche und ich finde eigentlich, es ist total super und es ist auch objektiv super, weil ich bin ja der Meinung, man kann eigentlich nicht schlecht kochen, es sei denn, man lässt irgendwie Salz da reinfallen oder so. Und dann guckt man so, man tut so, als wäre nichts und dann guckt man aber aus den Augenwinkeln schon sein Gegenüber so an, weil man doch darauf wartet, dass der oder die dann irgendwann sagen, Wahnsinn, schmeckt es gut. Und wenn das innerhalb der ersten halben Stunde nicht kommt, bin ich so ein bisschen verstimmt.
Ja, ich würde, glaube ich, sagen, du bist verunsichert. Ob du schon verstimmt bist, das weiß ich nicht. Aber wenn man das, was man mit Liebe gemacht hat und vielleicht auch ein bisschen mit Können gemacht hat und Zeit investiert hat, jemand anderes anbietet und dann kommt null Reaktion. Das ist zuerst einmal, oh Gott, ja, so, was ist da, schmeckt das nicht? Mir schmeckt's doch. Und ich sehe doch nebendran, Karl-Heinz schmeckt's ja auch. Ja. Warum sagt denn Jutta und Karin
nichts? Warum sagen die denn nichts?
Und so. Und das, und ich glaube, da, aber das Schlimmste ist, wenn du Essen auf den Tisch stellst, wenn du was gemacht hast und dann schon sagst, ach Gott, heute ist es mir gar nicht so gelungen.
Das ist ganz schlecht. Das darf man nicht machen. Nie machen. Das ist wie eine Frau, die sich auszieht und sagt, tut mir leid, ich habe ein bisschen dicken Bauch heute. Das geht gar nicht.
Nein, das geht gar nicht. Nee. Das geht gar nicht. Hast du völlig zu gut. Das haben wir nicht abgesprochen und da sind wir völlig einer Meinung.
Ich glaube, wir sind uns in vielen Sachen einer Meinung. Ja. Weil ich finde auch, dieses, das ist dann so, das ist zu billig, finde ich.
Und das
ich,
ist, ja.
Das sagen ja auch immer nur Leute, von denen man weiß, dass es ihnen super gelungen ist. Meine Mutter ist auch Spezialist darin. Äpfel waren heute nicht so sauer, wie ich sie bräuchte für den Kuchen. Ja?
Und das ist so Fishing for Compliments. Ja. Weißt du, so darum betteln. Sag mir jetzt doch, das war das geilste Apfelgericht, was du je hattest. So. Und wenn du dann sagst, ja, stimmt. Und dann ist aber alles hoffnungslos.
Ich frage mich manchmal, ob ich, also ich glaube, ich bin guter Koch. Ich koche sehr simpel und ich bin so eine Gebrauchsköchin, weißt du. Ich kann nicht stundenlang aus Kohlrabi, Sellerie und Ding so einen Fond einkochen. Ich habe die, da geht mir manchmal die Zeit so aus, ja. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde das noch runder so manchmal schmecken. Aber ich koche zum Beispiel wirklich fast nur mit Salz, Pfeffer und dann und Zwiebel, Knoblauch und so und mit frischen Kräutern. Aber ich habe nicht so eine ganze Batterie an so fertig Gewürzen da stehen, weißt du? Dann denke ich mir manchmal, das ist schlecht.
Weißt du, was das Tolle ist? Und ich hoffe, das spüren jetzt die Zuhörer auch und die Hörerinnen vor allem. Du kochst zu Hause. Das ist das Entscheidende. Du kochst und du musst nicht irgendwelche Fertiggewürze oder sonst was haben, sondern du sagst, du hast frische Kräuter, du hast das. Und es macht dir auch in der begrenzten Zeit, und wir wissen ja, dass du wenig Zeit hast, noch immer viel Spaß für deine Liebe zu kochen oder mal für Freunde zu kochen. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, dieser Lustfaktor, dein neuer Dudes-Freund GJ hat mir vor 20
Günther
Jahren, hat mich
Jauch,
genau, die ganze Nation hat es mitbekommen.
Wir duzen uns jetzt hier.
Ja,
aber es fällt mir noch schwer.
Das denke ich mir.
Duzt du ihn? Nur kurz?
Nein. Wir haben zwar das gleiche Alter und so, aber es war immer ein distanziertes Verhältnis. Ich treffe ihn ja auch nie.
Okay.
Aber in der Zeiten, wo man sich ab und zu mal getroffen hat, da hat er mich irgendwann mal gefragt, was würden Sie denn machen, um mich zum Kochen zu bringen?
Mhm.
Dann würde ich sagen, habe ich gesagt, gar nichts. Wenn man nicht will, will man nicht.
Ja,
das heißt, du brauchst einen Funken Lust daran, wirklich so dieses epikureische Prinzip, so das Leben ist lustvoll. Weißt du, jetzt, und das ist nicht nur der Sexus oder sonstiges, sondern das Leben hat so viele schöne Facetten auch zu bieten. Und das ist nicht eine Frage des Geldes, sondern es ist eine Frage deiner Einstellung zu einer Sache. Und wenn du Lust am Kochen hast oder am Essen hast, dann ist das ganz großartig.
Weil ich finde ja, und da sind wir uns, glaube ich, auch total einig, es ist ja nicht nur, ich bereite etwas zu und stelle es auf den Tisch und wir essen es, sondern es bedeutet ja auch immer, der Kühlschrank ist voll. Ich kann auch aus was auswählen. Ich kann auch manchmal, wenn nichts da ist, aus irgendwelchen Resten zusammen was machen.
Genau.
Ich biete etwas an, man kommt zusammen. Man ist Gastgeber, aber es kommen auch, die Kinder kommen, jeder kann irgendwie, man hat ja auch immer genug, dass man sagt, dann bleibt ihr doch auch noch da und esst noch mit. Ich finde, es ist die gesamte Welt. Also wenn jemand zu mir sagt, ich koche nicht, dann hat es für mich immer auch was von, ich habe auch keine Gäste, ich setze mich nicht hin, weißt du so, also es ist so viel, ich finde, es hängt damit unglaublich viel zusammen.
Das hast du völlig recht. Ja, gestern bei dem schlechten Wetter hatte ich mir während der Weihnachtszeit mal aufgenommen, so wirklich so einen blöden Sonntagnachmittag Schlechtwetter-Film, noch einmal Ferien. Ich weiß nicht, ob das mit Latifa und Gérard Depardieu, nun brauchen wir nicht über Gérard Depardieu zu diskutieren.
Zumindest lang für Genuss.
Ja, genau. Und da, in dem Film spielte er einen Koch auch.
Ja.
Und Latifa, die hat eine falsche Diagnose bekommen, todkrank. Und sie ist ja sehr gut gebaut. Auch
ja.
Noch einmal, dann ist sie da nach Karlsbad geflogen von USA aus und hat das Leben in vollen Zügen genossen. Und nebendran war so ein Tisch nur mit ganz superreichen Menschen. Und die haben gesagt, ja, ach, wir nehmen gerne das, aber ohne Kapern, ohne Butter, ohne Knoblauch, ohne das. Und der andere ohne Nüsse und so weiter. Und ach, wenn der Chefkoch jetzt noch kommt, dann sind wir natürlich ganz glücklich. Und der Chefkoch hat in der Küche abgekotzt. Verstehst du? Das ist ja völlig klar. Also das ist immer das ja. Und Latifa hat sich den gesamte Garde bestellt.
Mit allem.
War so,
mit Nüssen
mit allem,
und Butter.
Mit allem. Und das ist so schön zu sehen, diese Lust. Und wenn er diese Lust an diesem Teil des Lebens hat. Mhm. Und Barbara, das ist nicht was von Geld. Weißt du, du kannst ein einfaches Spaghetti aglio olio, kannst du wunderbar und lustvoll machen. Und wenn du dann noch ein bisschen kleine gehackte Petersilie am Ende drüber streust, dann hat auch das Auge was. Und dann sitzt man da, guckt sich hin und wenn die leichte Schärfe noch da ist, das geht dann von oben bis unten durch den Körper hindurch. Und dann denke
mir geht's ganz genauso. Und ich finde ja auch, wenn du dann manchmal liest, ja, dass die Deutschen eben daran kranken. Und das ist ja auch so. Also wir sehen ja wirklich, wir sind ja wirklich... Bist du mal durch die Stadt gegangen und hast dir mal angeguckt? Ich meine, man muss sich immer an der eigenen Nase auffassen. Mhm. Die Deutschen sind ja alle fett. Es sind ja alle dick. Also ich glaube, 70% haben ein echtes sozusagen Gewichtsproblem. Und das liegt natürlich auch daran, wenn es dann immer heißt, versteckte Zucker, versteckter Zucker, versteckte Süßungsstoffe irgendwie, dann denke ich mir als jemand, der ausschließlich frisch kocht, denk mir dann, lustig, wo könnte denn Zucker sein? Aber wenn du natürlich Fertiggerichte, fertig gerührte Soßen, Ketchup, keine Ahnung, diese ganzen Sachen, da ist
voll,
es natürlich überall
voll.
Drin. Ja.
Ja, alles voll, da hast du völlig recht. Und ich sage immer, das ist die Amerikanisierung. Wir sind 20 Jahre immer hinter den USA mit allem, sei es KI, Digitalisierung oder sonst was. Und erst recht beim Essen. Mhm. So, und wenn du in den USA dich bewegst und dann siehst du das auch mit Erschrecken. Es gibt knallharte Grenzen. Es gibt einen kleinen Teil, die sind gestählt, die haben Body hier und das und Muskeln. Aber wo ich nicht weiß, ob das alles immer natürlich ist. Und dann gibt es einen riesen Teil, wo du genau das siehst, was du gerade beschrieben hast. Und in Deutschland schwappt hinter dieser vermeintlichen Leitkultur immer hinterher. Aber es kommt mit Sicherheit wie das Amen in der Kirche.
Ja. Wir haben uns das letzte Mal über nachhaltiges Essen unterhalten. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, worüber haben wir gesprochen, als du bei mir warst. Zuletzt, das war vor 4 Jahren. Und da weiß
ich
gar nicht.
Ich habe dich wiedererkannt. Du hast dich kaum verändert.
Ich bin vom Mädchen zur jungen Frau geworden in den letzten 4 Jahren.
Ja, finde ich ganz, ganz wunderbar. Das gefällt mir gut.
Da haben wir über nachhaltiges Essen gesprochen. Da war ja jetzt vor 4 Jahren war das auch schon ein Thema, aber mit Sicherheit noch nicht so, wie es das heute ist. Was würdest du sagen, hat sich jetzt nochmal geändert? Was bedeutet nachhaltiges Essen für dich?
Ja, also nachhaltiges Essen für mich bedeutet, so wie du es gerade vorhin beschrieben hast, es geht nicht um Geld, es muss einfach sein, lecker sein, viel Frisches dabei sein, also Gemüse und Kräuter. Ich bin keiner, der jetzt dem Veganismus oder Vegetarismus den predigt.
Ja.
Nein, aber ein bisschen weniger Fleisch tut der Umwelt gut, tut vor allen Dingen unserem eigenen Körper gut. Und damit müssten wir immer anfangen, dann geht es auch der Umwelt hinterher gut. Ich liebe ein gutes Stück Fleisch, wirklich, ich liebe es, aber mir reicht es einmal in der Woche. Und das ist ganz wunderbar. Und mach aus Gemüse mit irgendwas oder koch mit den Kindern mal selber irgendwas, dass die diese Lust übertragen. Und das Elternhaus ist dafür verantwortlich, eben nicht nur Tüte auf und ruf zu machen, sondern oder den Beutel aufzuschneiden oder die Glas aufzudrehen, sondern es selber zu machen und vor allen Dingen nichts wegzuschmeißen. Das heißt, der gute alte Einkaufszettel, ob du den nun im Handy machst oder auf Papier schreibst, ist die Grundlage für nachhaltige Ernährung zu Hause. Nicht zu viel einzukaufen, nicht zu viel Fertigpups einzukaufen, sondern wirklich frische Kräuter zu machen. Auch im Winter jetzt, wo draußen noch so schädriges Wetter ist, kann man mit Kräutern das Leben ein bisschen erwärmen und sich
aber
gutes
Gefühl
geben.
Wo halte ich denn die Kräuter? Weil wirklich, mein Mann hat vorgestern gesagt, können wir nicht mal hier ein bisschen Salbei, Rosmarin, Petersilie und Basilikum irgendwie aufstellen? Sag ich, draußen ist es jetzt einfach zu kalt und drin gedeiht das einfach. Also hast du es jemals geschafft, aus einem gekauften Basilikumtopf bei mir ist das also, es geht nur entweder trocken und braun oder irgendwie verfault, aber ich krieg's irgendwie nicht dazwischen hin.
Kauf einen großen Basilikumtopf guck, dass er nicht so ein wochenaltes Teilchen nur ist, was so schnell hochgezogen ist. Man sieht es manchmal an der Farbe der Stängel, wenn er dunkelgrün ist und stabile Stängel hat. Den nimmst du, topfst ihn aus und zerteilst ihn mit dem scharfen Messer in 4 Teile.
Ach, okay.
Und dann pflanzt du ihn in den größeren, runden Blumentopf.
Also alle 4 Teile, aber getrennt voneinander.
Alle 4 Teile,
okay.
Mit viel Platz voneinander und stellst ihn ruhig, also wenn es jetzt Minusgrade ist, wie wir im Februar vielleicht noch jetzt noch mal richtig bekommen, stell sie ihn an einen geschützten Ort, aber lass ihn auch überleben. Wenn es jetzt friert, bitte reinholen,
ja.
Aber er braucht diese Wurzelfreiheit. Und dann kommt auch Basilikum in einem kleinen
gut.
Töpfchen. Wirklich, und es ist mir schon gelungen. Rosmarin hast du überhaupt kein Problem.
Nee, Rosmarin ist easy, ist kein Problem. Und Salbei, ehrlich gesagt, kriege ich eigentlich auch ein Thymian.
Wenn dein Mann diese Anforderung da an dich stellt, das finde ich schon
absolut.
Großartig.
Dann muss ich dir noch einen Tipp geben? Muss ich jetzt hinkriegen, weißt du?
Wo du ihn mit überraschen kannst, ist Lorbeer, frischer Lorbeer.
Den hat er in geflochtener Form, lege ich ihm den immer auf den Kopf morgens, wenn er aufsteht und unter die Dusche geht. Dann trägt er den Lorbeerkranz, den habe ich vorbereitet.
Und wie in Finnland dann wird
Nee, zum Auspeitschen habe ich Birkenzweige. Oder einfach sowas aus dem Sexshop.
Ganz klassisch, genau. Ja, wird's gut gemacht.
Da muss man auch mal auf, nicht natürliche Materialien zurückgreifen.
Ja, das ist völlig richtig. Wenn sie ohne Erdölprodukte sind, geht's auch.
Ganz genau. Wir haben eine vegane Peitsche. So.
Ja, sehr gut. Aus Jute.
Oh Gott, ich sehe schon die Überschrift. Das werde ich machen mit dem Basilikum. Das ist eine gute Idee.
Achso, ich dachte jetzt mit der veganen Peitsche. Das muss wieder raus aus dem Kopf.
Raus jetzt. Du hast ja keine Gastronomie mehr, oder?
Nee, seit 12,5 Jahren nicht mehr.
Ja, eben. Ich frage nur so vorsichtig. Ich dachte, vielleicht ändert sich da gerade was oder so.
Nee.
Könnte ich dich oder kann man dich, das ist ja mal eine interessante Frage, mieten für so einen Abend? Machst du sowas?
Nee, ich bin Rentner im aktiven Unruhezustand. Mhm. Das ist immer meine Bezeichnung. Und ich koche gerne für Freunde, mit Freunde, aber ich...
Nicht für Geld?
Nein, auf keinen Fall.
Du, heute kommt der Christian Rach zu uns, der kocht uns jetzt und der kommt da gleich noch und redet noch ein bisschen mit den Leuten, weil da ist man dann, glaube ich, schnell in so einer Dienstleistungsnummer.
Aber da musst du eh noch die Küche sauber machen,
genau. Weißt du? Sie, Christian, wenn Sie ganz kurz das nochmal die Flächen abwischen, dann können Sie nach Hause gehen.
Und hol es das Geschirr gleich mit, ja? Oder das brauche ich jetzt doch nicht rumzustehen, ne? Nee. Nein, also auf keinen Fall. Das will ich gar nicht ins Lächerliche ziehen. Es gibt viele tolle Kollegen, Kolleginnen, die das genau machen, die davon gut leben können oder müssen. Und nur für mich war das völlig klar. In dem Moment, wo ich die Tür zugeschlossen habe, war es das mit solchen Aktionen. Und das habe ich seit dieser Zeit, seit über 12 Jahren nicht mehr gemacht.
Wie hast du dein Leben als Gastronom in Erinnerung? Und bist du manchmal froh, dass du sozusagen diesen Abschnitt abgeschlossen hast?
Ich habe das Leben als Gastronom ganz intensiv und positiv in Erinnerung. 80, 90 Stunden in der Woche Arbeit im physikalischen Sinne könntest du es nicht aushalten. Also ist die einzige Lösung, das Leben so zu führen, dass du es begreifst, dass es dein Leben ist und nicht, dass du zur Arbeit gehst. Mhm. Wenn du zur Arbeit gehst, wenn ich dich sehe, die vielen tollen Jobs, die du machst, wenn das alles nur Arbeit ist und wenn du nur immer ein Hölzchen in den Mund machen musst oder unter die Augen dir was schieben musst, dann wirst du das nicht aushalten.
Ja.
Es muss ein Teil von deinem Leben sein. Und das ist ja das, was dich so faszinierend macht, dass man spürt Barbara Schöneberger. Ne? Und die Leute reden da, entweder die Schöneberger oder Barbara, sagen die Leute, sagt keiner zusammen in dem Wort. Und man spürt dein authentisches Sein. Und das ist einfach das Wunderbare. Und so ist es dann auch, wenn du als Gastronom da unterwegs bist. Und ich hatte ja 5 verschiedene Firmen da drin dann. Und das geht nur, indem du es indem du es begreifst, dass dein Leben ist. Wenn du physikalisch zur Arbeit gehst, Weg, mal Strecke, mal Kraft oder Zeit und wie auch immer das heißt, hast du verloren.
Nee, ich glaube, man muss Gastgeber sein, man muss Menschenfreund auch sein. Ich glaube, ich sehe das eben ja auch so oft und das wollte ich mit dir nur einmal besprechen, was da los ist in der Gastronomie momentan. Ich erlebe so viele Menschen, die in der Gastronomie auch gearbeitet haben, als Restaurantchef, die einfach sagen, ich habe jetzt mein Geschäft aufgegeben, weil ich konnte es nicht mehr am Leben halten. Ich finde niemand mehr, der das machen möchte. Und ich denke mir immer, das ist jetzt vielleicht leicht gesagt, aber ich würde doch viel lieber in einer Dienstleistungs-, in einem verantwortungsvollen Serviceposten arbeiten, sage ich mal, wo ich den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, die ich ja auch noch glücklich mache. Das ist ja nicht so, dass ich denen Zähne ziehe und denen irgendwie Schmerzen zufüge, sondern ich mache die glücklich, ich bekoche die oder ich serviere ihnen was, ich sorge dafür, dass sie einen richtig guten Abend haben. Und dass das offensichtlich immer weniger Leute gibt, denen das irgendwie Spaß macht, das ist doch eine interessante Entwicklung.
Ja, ich glaube, man kann es zum Teil auch erklären. Wenn ich jetzt mal einteile Corona, Eintritt und vor Corona und jetzt nach Corona und jetzt auch wieder mit der Mehrwertsteuererhöhung, die es ja seit 1. Januar wieder auf 19% gibt. Das ist schon brutal hart. Vor Corona haben viele Gastronomen in meinen Augen vieles falsch gemacht. Die Bezahlung war nicht korrekt. Man hat Trinkgeld im Geiste mit eingerechnet und so weiter. Die Arbeitszeiten unterirdisch. Wenn ich mich mit dir, als du noch in Hamburg gewohnt hast, hätte verabreden wollen, ich hätte gesagt, hey Papa, ich könnte
um halb zwei
kommen, sollen wir da noch schön ein Bierchen trinken gehen, ja, oder sonst. Da hättest du mir einen Vogel gezeigt. Und früher war das aber gang und gäbe, vor 20, 30 Jahren und so weiter. Und die jungen Leute von heute, die wollen das nicht mehr. Die wollen auch privatisieren. Und leider haben sie aber den Anspruch, dass wenn sie in ihre Bars, ihre Kneipen oder auch in ein Restaurant gehen, dass sie natürlich auch noch nett bedient werden. Mhm. Sehen aber nicht diesen Spagat, den es da gibt. Aber viele Gastronomen haben einfach auch nicht gut bezahlt, haben keine innovativen Arbeitszeitmodelle gemacht und so weiter. GDL-Streik, wir leiden alle darunter. Das ist natürlich brutal und das kann man so nicht machen. Und Gastronomen machen mittags zu oder machen nur noch 4 Tage Woche, nicht aus gewerkschaftlichen Überlegungen heraus, sondern weil sie kein Personal haben. Genau wie so. Ja. Und es wird noch 10, 15 Jahre dauern, bis dieses Moment, auch was es früher an Ausbeutung in dem Job gab, bis wir dieses Tal der Tränen wieder.
Bist du zuversichtlich, dass wir da durchschreiten und dass wir am Ende rauskommen und dann irgendwie wieder da besser sein werden?
Ja, ich bin zuversichtlich, das wird kommen, weil wenn ich heute viele innovative Kollegen, Kolleginnen da sehe, die wirklich neue Ideen bringen, was Arbeitszeiten, was Benefits angeht in der Gastronomie, dann macht mir das ganz, ganz große Hoffnung und ich hoffe, dass sie sich nicht von Presse und Sonstiges beirren lassen, so teuer geworden oder das geworden. Naja, gut, Mindestlohn muss nicht nur für die Reinigungskraft gelten oder für den Aushilfszusteller von irgendwas, sondern vom Mindestlohn kann in Berlin, in Hamburg, in München überhaupt keiner Leben, der in der Gastronomie arbeitet. Also wir wollen, dass die Leute bis nachts um zwei noch da irgendwo stehen und dann sollen sie in Hamburg nach Elmshorn rausfahren. Nee, das funktioniert nicht.
Ja, du hast natürlich total recht. Lass uns über deinen Körper sprechen. Ja. Ich finde, ich habe jetzt relativ lange gewartet, bis ich das Thema auf diese... stimmt das, dass du eine Männer-Yoga-Gruppe hast?
Das stimmt, ja. Wir zweimal die Woche, könnt ihr auch, das ist mittwochs und sonntags, treffen wir uns in kleinen Kreis. Das sind mal drei, wir sind maximal 6 Leute im kleinen Pavillon. Mhm. Und wir machen ganz intensiv untereinander Yoga. Und das ist nicht so heilig.
Das ist ja auch nicht Yoga.
Das ist auch nicht Yoga, genau. Es gibt immer einen Moment der Stille auch, dich erstmal zu sammeln, weil meistens kommst du gerade aus ihrem Job heraus oder sonst was. Der eine ist Chefarzt sowieso, der andere ist das und das. Da musst du natürlich auch ein paar Minuten runterfahren.
Ja.
Wenn du aus deiner Veranstaltung kommst, du kannst dich nicht sofort hinsetzen.
Und ich sträub mich dann immer. Ich mache auch manchmal Yoga. Und wenn die dann sagt, so, wir atmen und dann immer Namaste, Namaste und dann wir kommen und Ding und wir konzentrieren uns. Und dann bin ich dann manchmal schon so, ja, super, jetzt komm, ich lege mich schon mal hin. So, und dann merke ich immer, dass man eben doch die asiatische, sage ich mal, Mentalität manchmal noch nicht so ganz verinnerlicht hat.
Ja. Du, aber ich kann dir nur sagen, wir machen mit halten, Körpermitte und dehnen und so. Ja, und da bist du hinterher auch nass geschwitzt, aber es tut so gut, dich da zu spüren. Ich habe seit über 7 Jahren das, regelmäßig keine Rückenprobleme mehr. Mir tut nichts weh, verstehst du? Und du kannst die Arme und die Beine und alles, das tut und kannst vor allen Dingen auch halten, mal eine Liegestütze halten, und auf einem Bein dich bewegen, hoch und runter. Das ist so, um Gleichgewicht zu haben.
Ja.
Und das ist nicht nur Gleichgewicht im Körper, sondern auch im Kopf. Mir tut's unglaublich gut. Ich will da keinen überzeugen von und will nicht sagen, dass es die neue heilige Kuh ist.
Nee, man wird ja sonst auch so steif. wirklich. Also ja. Alleine den Kopf zu drehen.
Tust du auch relativ viel?
Und ich bin auch sehr beweglich und so, aber irgendwie, ich wäre halt gerne so eine richtige Sportskanone, aber das bin ich nicht, aber ich wäre es wahnsinnig gerne. Aber ich finde Yoga schon toll. Ich finde eigentlich alles toll und so viele Menschen können sich nicht täuschen. Und das alles,
Das stimmt. Also, so, weißt du, alleine zum Beispiel wieder mit geraden Beinen auf den Boden kommen mit den Händen. Mhm. Wunderbar. Mhm. Und das geht ja nicht am ersten Tag dann, aber wenn du das regelmäßig machst, dann merkst du, wie der Rücken und dann bewusst über den Bauch nach oben kommen, das tut so gut. Und wenn du dann lernst, richtig bei einer Liegestütze zu atmen, also nicht gegengesetzt zu atmen und diese Technik dann des Atems da drin hast, das ist also... Ich finde es vor allen Dingen für den Kopf unglaublich gut. Das heißt, du findest die Mitte. Und weißt du, Barbara, was das Schönste ist? Wir sind nur alles gestandene Männer. Es ist keine Competition, es ist kein Wettbewerb. Mhm. Es geht nicht, haha, ich kann das gar nicht halten. Ich kann die Beine aber breiter machen. Nein, überhaupt nicht. Wenn das wäre, würde die Gruppe explodieren oder sonstiges. Sondern es ist jeder in seinem Rhythmus und jeder das, auf welchem Stand er ist. Und das ist wunderbar.
Mhm. Ja. Ja, das ist sehr gut. Hast du was geändert somit? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, mir tut der Rücken nicht mehr weh, gibt es so eine Kochkrankheit oder so eine Kochproblematik, die sich automatisch entwickelt durch den Job, dass man, wo tut es einem weh? Im Nacken, in den Dingen? Du stehst den ganzen Tag, du kannst ja nicht im Sitzen kochen, oder?
Genau, du stehst den ganzen Tag. Viele haben Probleme mit den Beinen und den Füßen. Das heißt also, man kann da vieles selber beitun, dass du auch vernünftige Schuhe anhast, die dich da ein bisschen stützen. Mhm. Und der Nacken, warum der Nacken? Wegen der Zugluft. Das heißt also, es gibt ja viele gesetzliche Vorschriften. Absaugen. Und wo du absaugst, musst du mindestens dasselbe auch wieder reingeben.
Das heißt, du hast ein Gebläse da die ganze Zeit, ja klar.
Und immer im Nacken. Oh. Meistens sind die Hauben nicht richtig gebaut und du stehst dann da und dann geht der kalte Luft fällt dir genau auf den Nacken und das ist natürlich fatal. Die meisten haben also Nackenprobleme, Schulterprobleme und das kommt natürlich über diese falsche Haltung beim Arbeiten und über die Luft, die kalte Luft, die dir ständig in den Nacken fällt.
Führt es für diese, also man hat ja immer gesagt, also in der Küche ist es heiß einerseits, dann gleichzeitig aber auch von oben kalt, dann soll es sehr recht streng zugehen und sehr laut auch sein. Ist das was immer noch aktuell ist oder würde man mit einem heutigen Koch-Azubi etwas sanfter umgehen als noch vor 20 Jahren?
Das hat sich komplett geändert. Das ist wirklich.
Das lässt sich keiner mehr so anschreien, oder?
Genau, ja, das ist absolut richtig. Es gibt noch so ein paar von vorgestern Chefs, aber das macht kein junger Mensch auch zu Recht mehr mit. Und je besser das Restaurant, desto stiller während der Arbeitszeit auch. In der Vorbereitungszeit läuft auch mal laute Musik und da wird auch gescherzt. Das ist ja nicht so, dass es dann, aber im guten OP-Saal läuft auch oft Musik. Weißt du? Es gibt so
natürlich.
Viele Operateure, die brauchen ihre Musik und dann sind sie wirklich im Fokus drin und machen dann und das Tollste. Und in der Küche ist genauso. Aber wenn der Service ist, das heißt also, wenn die Gäste kommen, ist natürlich keine Musik und dann ist es sehr ruhig. Es gibt nur immer die Kommandos, die aber nicht mehr militärisch sind. Aber wenn du 12 Tische mit insgesamt 50 Gästen zu bedienen hast, dann und jeder hat ein Sonderwürstchen als Gast, das muss natürlich in jeder Ecke der Küche auch ankommen. Das heißt also, das ist Hochleistungssport, du hast alles im Kopf, du musst gefühlt wissen, wann Tisch 13 jetzt oder Tisch 9 jetzt weiter kann. Das sind jetzt genau 17 Minuten. Also lass uns Tisch 9 jetzt in die Pfanne hauen. Und das ist so ein Rhythmus, den, wenn du da am Pass stehst, also an der Ausgabe, dann bist du da in dem Moment der Chief Connelly. Und dann musst du das natürlich auch in einem vernünftigen Ton rüberbringen.
Das ist genau meine Frage, weil ich würde jetzt einmal gerne die Systematik verstehen. Also da stehen welche in der Küche, die einen machen niedere Arbeiten, die nächsten versuchen, dass die Konsistenzen so sind, irgendwie so. Und dann muss ja einer die Verbindung sein zwischen Tisch 17, da will aber die Frau mit der weißen Bluse und den aufgespritzten Lippen, die will aber gerne das ohne Nuss und dafür mit dem Ding und einem Blumenkohl dazu. Wer kommuniziert das? Das ist der Typ, der vorne an der... die Verbindung zwischen Kellnern und Küche ist.
Genau, das nimmt zuerst mal der Service natürlich auf, bringt das in der Küche. So, und dann ist es an denjenigen, der da am Pass, nennt man diese Verbindungsstelle, steht, liegt es daran, dass er nicht den Kellner dann in dem Moment, wenn das so ist, wie du es gerade geschrieben hast, ohne Nuss und Knoblauch sowieso. Und eigentlich ist sie ja vegan, aber das Schnitzel nimmt sie gerne. Das heißt also, den dann nicht, den Kellner nicht zur Schnecke zu machen, sondern das ruhig und souverän anzunehmen. Und genauso souverän musst du das unkommentiert eigentlich in dein Küchengro hineingeben. Und du hast ein Wort gesagt, dem ich nicht zustimmen würde. Du sagst, ja, es gibt ja auch niedrige Tätigkeiten. Nein, das ist in einer guten Küche alles gleichrangig.
Okay.
Wenn du deine Show machst, der Ton ist so
absolut
wichtig.
Absolut unter mir, der Ton. Den behandle ich immer schlecht.
Ja, siehst du. So, und der Beleuchter, wenn du ja, ständig klar. im Schatten ja. stehst. So, und auch derjenige, der die Kabel dann hinterher schleppt. Das ja. heißt, eine gute Küche ohne einen sauberen Teller und sauberen Topf funktioniert einfach nicht. Mhm. Also sind diese Leute, die genau das machen, sind absolut gleichrangig mit dem Oberfischspezialisten oder demjenigen, der die tollsten Salate zockt.
Hast du auch einen guten Blick dafür? Ich würde jetzt mal sagen, ich habe einen extrem guten Blick dafür, wer gut arbeiten kann.
Also ich spüre auch, ob jemand Feuer hat oder nicht. Weißt du, das ist das Erste. Und wenn jemand Feuer hat, dann will er, auch wenn er noch nicht alles kann, weil jeder fängt an irgendeiner Stelle mal an.
Ja.
Und wenn das erstmal eine Kamera auf dich guckt, dann denkst du, oh Gott, was ist da jetzt los und was muss ich tun und muss ich nicht tun. Mhm. Und das ist aber auch, ob du den Abwasch machst oder den Fisch auseinanderschneidest oder sonst was. Aber wenn du siehst, dass noch jemand die Augen rechts und links auf hat und aufmerksam ist und dass sich bei den Kollegen, Kolleginnen noch was abschaut, ist das wunderbar. Und dann siehst du, das geht. Und wenn jemand das so macht, und dann erst noch dreimal sich selber durch die Haare fahrt, dann weiß ich, okay.
Ja, und so einfach so irgendwie, du merkst, die gucken sich so Sachen ab, aber die verstehen nicht, was es, oder da wird nicht mal eine Tür, du siehst doch manchmal, kennst du das, wenn du irgendwo bist und dann willst du irgendwo was, du hast was in der Hand und dann nimmt dir das jemand ab und macht dir die Abfalleimertür schon mal auf, dass du einfach siehst, da sieht jemand, was passiert und hilft irgendwie so mit, dann ist man so glücklich, wenn man sowas erlebt.
Ich habe so ein Beispiel, das erzählte meine Frau immer, kleines Kind auf dem Arm, also unsere Tochter auf dem Arm, ein Junge geht die Tür vorweg rein und sie steht da, denkt, toll, Tür ist auf und der läuft weiter und die Tür geht so vor den Nasen, wo ich genau weiß, dieser junge Mann, der wird nie eine Empathie für sein Umfeld haben.
Ja.
Nie.
Ja.
Weil wenn er das in der Situation nicht sieht und nicht den eigenen Antrieb hat. Oh, da kommt eine Frau mit dem Kind und zwei Einkaufstaschen noch auf dem Arm und ein Baby und da halte ich mal die Tür
auf.
Dann denke ich so, armes Land, ne?
Ja, aber du, ich meine, man sieht es ja selber in seinem Umfeld, oder? Ich habe ja auch unterschiedliche Kinder und Dinge und so, da sieht man schon, okay, der eine, der sieht mehr, wo es fehlt als der andere und so. Also das war schon immer so. Oh, jetzt will ich mit dir ein Spiel spielen, pass auf, Christian. Liebe Barbara, lieber Christian, ihr spielt heute mal wieder einen alten Klassiker der Barbaradio-Welt. Wie finden wir eigentlich? Wir haben mit Christian nämlich jemanden hier sitzen, der schon viele Küchen und Restaurants gesehen hat. Diese geballte Wucht der Expertise wollen wir nutzen und von Christian wissen, wie er zu gewissen Themen steht. Wir haben eine Liste vorbereitet. Wir sind gespannt. Die Sterne-Redaktion. Jetzt pass auf. Wie finden wir es eigentlich, im Restaurant nach Leitungswasser zu fragen?
Es ist völlig legitim und in Ordnung.
Und Leitungswasser heißt immer für umsonst, ne? Da kann man nichts verlangen dann, oder wie ist das ja?
Ja, du kannst aufbereitetes Leitungswasser haben, kennzeichne das gleich auf der Karte und dann kannst du einen kleinen Obolus für nehmen, weil die Gläser, die Garaffen müssen sauber sein, das Wasser wird gefiltert. Das kann sein, das darf aber nicht 10 Euro kosten.
Okay.
Ganz Europa ist es eigentlich Usus, genau das so zu machen mit dem Leitungswasser, nur die Deutschen haben da noch einen im Kopf hängen.
Das stimmt wirklich. Also wenn du in ein Restaurant gehst, zum Beispiel, ich gehe öfter mal in Schweden oder so, kriegst du immer sofort eine Flasche Wasser auf den Tisch, ohne es zu bestellen.
Ohne.
Es wird einfach hingestellt.
Ja. Ja. Und die gucken dich komisch an, wenn du ein Wasser in einer anderen Flasche willst und sagst dann noch Pellegrino, dann sagen die, oh, komm, noch.
Weißt du, dass ich da echt jetzt drauf achte? Ich habe jetzt versucht, weil ich habe gelesen, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, dass man jetzt nicht die ganze Zeit Leitungswasser trinken soll. Obwohl wir haben immer unser Leben lang Leitungswasser getrunken, aber ich habe jetzt schon gelesen, dass in Berlin zum Beispiel im Leitungswasser schon einige Rückstände sind, was Hormone angeht und so. Und ich bin ja nicht total esoterisch, aber dann dachte ich mir, da bestelle ich jetzt mal lieber Wasser in allen Variationen.
Ja, aber du, Baba, du kannst auch einen tollen Filter bestellen. Du musst den Filter nur auch ab und zu mal zweimal im Jahr so, wechseln.
Und da ist das,
und das
Problem
ist wirklich super. Und der filtert auch diese Hormone und
wirklich?
Diese Mikroplastik.
Ich habe so einen Filter
und
in dem Einwaschbecken sogar. Aber ja, ich habe den einmal rausgenommen, dachte ich mir, ob der nicht eher uns Schaden zugefügt hat über die letzten 8 Jahre. Ich hatte den natürlich auch eine Weile vergessen da. Und ja, wie immer, wir haben gefiltertes Wasser. Und dann habe ich den auch rausgeholt. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich habe eine Kaulquappe gesehen.
Ja, da ist das Glas schon alleine weggelaufen, du. Ne?
Ach, das hat uns alles abgehärtet. Ja. Aber okay, also ein Filter, meinst du, dass der auch Hormone rausnimmt? Aber es muss dann so ein Ding sein, was richtig im Wasserhahn eingebaut ist, ne?
Ja, ganz genau. Ja, unterm Wasserhahn macht man das. Das kommt da, wo das Wasser aus der Wand kommt und zwischen der Wand und dem Ablauf von oben, dem Hahn, genau, da kann man super Filter einbauen.
Okay, weil ich habe nämlich jetzt...
Wir können keine Werbung für ein Produkt machen, sondern müssen wir für einen Vertrag machen.
Ganz genau. Genau. Wir sind aber offen, wollte ich nur sagen.
Ja.
Falls uns jemand zuhört. Ich habe da nämlich Wasser gekauft, was dann auf dem Balkon draußen steht. Sieht jetzt aus wie so eine Leergutannahmestelle bei uns da draußen auf dem Balkon. Und habe dann nämlich gedacht, ich bestelle jetzt natürlich nur Wasser aus der Region. Und man glaubt ja gar nicht, wie viel es um Berlin und Brandenburg. Es gibt ganz schön viel, was man dann irgendwie bestellen kann. Und jedes Wasser schmeckt total anders.
Ja, das stimmt. In jedem Wasser hast du andere Lagersachen. Das heißt, eine hat Lehm als Grundlage, andere Buntsandstein und dann gibt es Schiefer und so weiter. Natürlich in Brandenburg, in Berlin gibt es keinen Schiefer, aber egal, wo das Wasser dann herkommt, schmeckt anders.
Ja.
Richtig.
Wie finden wir All You Can Eat?
Grausam. Grausam. Never ever. Auch die ganzen Gutscheinhefte, liebe Gastronomen, lasst euch nicht verarschen. Und All You Can Eat ist einfach eine... Was will man da anbieten? Das kann... Entschuldigung, ich kann mich aufregen.
Ja, ich merke schon. Oh, guck mal, er regt sich auf Darach. Hajo. Wie finden wir es eigentlich, das Essen zurückgehen zu lassen? Also was wäre überhaupt ein Grund, ein Essen zurückgehen zu lassen? Ist dir das schon passiert und wie hast du reagiert?
Also zwei verschiedene Situationen. Was mich auf die Palme gebracht hat, wenn der Vierertisch und zwei Männer, zwei Frauen haben einen schönen Abend. So, und 20 Minuten, 25 Minuten sind um. Es kommt der nächste Gang, der wird gemacht. Natürlich, je höher die Qualität ist, der Fisch auf den Punkt gebraten, das Gemüse knackig, wunderbar. Die Soße ohne Haut und ohne alles und die Kräuter frisch und grün drüber. Eine Minute, zwei Minuten, bevor das Essen serviert wird, gehen die beiden Damen zusammen zur Toilette. Und das Essen kommt, so wird an den Tisch gestellt. Chef, das Essen ist, die Damen sind nicht da. Ja, dann so, geh sie holen. Ja, was machen die beiden Herren der Schöpfung dann? Sagen, können Sie das Essen bitte mit in die Küche? Wir wollen ja zusammen essen. Ja, leck mich am Arsch. Weißt du, das ist dann, die geben den fertigen Tisch. Wenn ich dann das Essen, nachdem 7 Minuten umgegangen sind, wieder so servieren würde, wie es da rausgegangen ist, gehen Sie wieder in der ganzen Reihenfolge, müssen Sie sich wieder hinten anschließen, wieso sollen andere Tische darunter leiden? Ich kann aber den Fisch, der 7 Minuten dann im Wärmebereich gestanden hat, nicht mehr servieren, weil er dann nicht mehr die Qualität hat. Mhm. Das heißt, die Soße fängt an, eine Haut zu ziehen und so weiter. Wenn man so Essen zurückgehen lässt, dann gibt's klar.
Ja.
So, das andere ist, wenn es nur, das schmeckt mir nicht, kannst du nicht zurückgehen lassen. Weil das ist, der Geschmack ist individuell. Wenn du aber sagst, du möchtest gerne zum Beispiel, machen wir ganz simpel, ein Stück Fleisch medium haben und es kommt furzgrau auf den Tisch, dann ist es ein Produktionsfehler und das solltest du unbedingt zurückgeben.
Dann zurückgeben,
lassen.
Okay.
Dann gehen zurückgehen lassen. Oder wenn es komplett versalzen ist.
Aber gibt es das in Restaurants noch? Also, dass man, ich meine, es gibt schon manchmal so geht man mal so zum Italiener und dann denkt man sich so, ach guck mal, das schmeckt jetzt irgendwie alles so ein bisschen gleich, so, ja. Aber dass man wirklich sagt, es ist so schlecht, dass man, dann kann man halt hinterher sagen, ja, es war jetzt nicht besonders und so, aber dass man es dann wirklich zurückgehen ließe, das ist schon manchmal, gell, da versuchen sich da Leute natürlich auch manchmal ein bisschen
auf dicke Hose zu machen. Aber weißt du, was noch schlimmer ist, wenn dann irgendwas hat dir nicht geschmeckt oder du hast einen Tick zu lange gewartet oder es kam zu schnell, dann gehst du runter zur Toilette und wird sofort gepostet. Also der ist ja ganz scheiße.
Ist das so? Ist das die Realität von Gastronomen? Das ist interessant.
Das ist die Realität von ganz vielen Gastronomen. Ich finde es ganz grausam. Von den Leuten, die dann sofort posten. Jeder kann von mir aus alles sagen, aber bitte lass eine kleine Pause dazwischen. Weil ich denke, wie sieht denn die Schöneberger da jetzt heute wieder aus? So, aber wie sieht die Schöneberger aus? Weißt du, vielleicht ist ja gerade nur irgendwas, die Spange aus dem Kopf gefallen. Und sofort gibt es die Meinungsäußerung und sofort wird negativ gemacht. Es wird nicht positiv gemacht, es wird immer negativ gemacht.
Aber ich habe noch niemals in meinem Leben, also ich bin jetzt auch nicht, ich muss sagen, ich gehe jetzt auch nicht ständig essen oder ich gehe sogar relativ wenig essen, aber ich käme gar nicht auf die Idee vorher, ich würde immer in so einen Laden reingehen und sagen, ich lasse mich überraschen. Ich käme wirklich nie auf die Idee, vorher Bewertungen mir durchzulesen. Weil es ist, ja, wer schreibt so eine Bewertung? Ja, die, weißt du, also das ist ja genau die Kommentare in meinem Instagram-Account schreiben. Die haben ja dann immer, die wollen was sagen, die wollen gehört werden, wollen vielleicht auch auffallen. Schreibt ja jetzt nicht jeder, der da essen war, eine Bewertung, sondern nur ganz wenige.
Also TripAdvisor und Co. ist für mich die schlimmsten Portale für sowas, weil es unqualifizierte Meinungsmache ist und nichts mit Bewerten zu tun hat.
Ja, kann ich verstehen. So, letzte Frage. Wie finden wir eigentlich Restaurants mit Zeitslots? Also das habe ich jetzt immer mehr schon mal erlebt, dass die dir sagen. Also ja, ich kann es verstehen aus gastronomischer Richtung übrigens. Wenn sie um 8 Uhr kommen, müssten sie halt um 10 wieder weg sein.
Ja, ich glaube, diese 8 Uhr bis 10 ist, kenne ich weniger, aber man kann sagen, um 18 Uhr fängst du an und du musst um 20 Uhr wieder weg sein, weil dann von 20.15 Uhr bis Open End nächster Tisch ist.
Okay.
Für viele ist es wirtschaftlich zwingend, das so zu machen, wenn das Restaurant gut ist und man zum Beispiel jetzt Mittag nicht mehr genug Personal hat, dann ist eine Doppelbesetzung, wenn die Nachfrage da ist, ohne Tadel.
Ja. Kochst du nach den Rezepten von anderen?
Nee, ich koche immer, ich koche noch nicht mal nach meinen eigenen Rezepten. Ich koche, also, ich koche wirklich so wie du, Barbara. Okay. Der Kühlschrank, oh, was ist da drin und so weiter. Und dann wird da irgendwas draus gemacht. Und wenn du es mit Liebe machst, und ich kann es natürlich dann auch ein bisschen auch handwerklich noch, es kommt eigentlich immer was raus, was essbar ist. Gut essbar ist.
Natürlich. Ich bin auch manchmal ein bisschen sauer, wenn mir jemand so vorschreiben will, eine Messerspitze irgendwie und so, weißt du, dann denke ich mir, du blöde Kuh, das finde ich mir doch selber raus, wenn ich das jetzt gleich abschmecke. Oder 4 Umdrehungen aus der Pfeffermühle und so, da bin ich einfach sauer.
Aber sprich mal bitte mit Redakteuren oder Redakteurinnen, sind es ja meistens bei Frauenzeitschriften.
Ja.
Wenn du ein Rezept machst, ich habe schon solche Kämpfe da mal ausgefordert, wo du dann eben das nicht, nehmen sie etwas Muskat noch. Ja, das muss genau sein, unsere Leserinnen, und das sind ja meistens Frauen, die wollen genau wissen, willst du 5 Wacholderbeeren oder 7 Wacholderbeeren? Du hast ein Faible dafür, du hast eine Liebe dafür, du hast Lust, das zu machen, für deine Familie, deine Freunde mal zu machen. Dann brauchst du diese Anleitung nicht, 5 Wacholderbeeren oder 7 Wacholderbeeren, weil du hältst den Finger rein und sagst, könnte noch ein bisschen mehr sein.
Genau.
So, und und das ist das Entscheidende. Aber der Druck, was viele in ihrer Rezeptbeschreibung haben müssen und wollen, kommt leider auch von vielen Nutzern.
Ja, das ist richtig. Und ich hatte letztens mal Mario Barth hier. Du weißt ja vielleicht gar nicht, dass Mario Barth jetzt auch unter die Köche gegangen ist. Der hat nämlich ein Kochbuch geschrieben.
Ach, nee, das wusste ich nicht.
So.
Aber da darf ich dir mal ein Erlebnis kurz erzählen.
Ja, bitte.
Mit Mario, ich kenne ihn auch. Der war bei Grill den Hensler.
Ja.
Und dann gegen Steffen Hensler sollte er kochen. So, und Mario Barth macht dann, ich krieg's nicht mit, nur vorher schon laut und das und wird gelacht und das hörst du dann manchmal so. Wir wissen aber nicht, wer was macht. Mhm. Und die Aufgabe war, durfte Mario dann natürlich mitbringen, macht dann eine Berliner, wie heißt bei euch, Bulette, ne?
Bulette.
Bulette, ja. So, also Bulette, okay. Dann komme ich da raus, sind da 2 Teller. Der eine Teller sieht aus wie hingeschissen. Also, Entschuldigung, ich muss es so derbe sagen.
Ja.
Das habe ich schon vom Sehen her gesagt, oh Gott, verhindern. Der andere sah aus wie eine glatte 1. Aussehen und Geschmack sind immer 2 verschiedene Sachen. Der so völlig daneben aussah, probiert, der schmeckte auch noch so. Und der andere sah nicht nur aus wie eine 1, war eine glatte 1. Dann dachte ich, ach, der Mario, was hat er voll daneben gegriffen. Ich denke nie darüber, wer würde was machen, nie. So, und dann der eine 10 Punkte, der andere, dachte ich, naja, in der Güte des Herzens, ich könnte nur 2 Punkte geben, aber ich gebe mal 5 Punkte damit, sonst ist der Abend ja schon gleich zu Ende. Mhm. So, und was war? Mario Barth hat diese zauberhafte Bulette gemacht, also wirklich wie ein großer Könner. Da muss ich weiß nicht, was er sonst so kann oder wie er das geübt hat, aber das war fantastisch. Wirklich, Barbara, wenn er dich mal einlädt und sagt, heute Abend gibt's Buletten, freut dich drauf, weil das hat der sensationell gemacht.
Ja.
Sensationell.
Und der hat mir großartig. Nämlich auch dieses Kochbuch, muss ich jetzt auch sagen, also ich war verwundert und dann stellte sich aber heraus, er hat ein Also mal abgesehen von allen technischen Hilfsmitteln, die er in der Küche stehen hat, hat er gesagt, er hat so eine Gastro-Küche, mit der er 92 Essen auf einmal und was ich aber eigentlich sagen wollte, war, der hat mir erzählt, dass er solche krassen Anfeindungen gekriegt hat, weil in seinem Kochbuch in einem Rezept irgendwie ein Teelöffel Backpulver vergessen wurde oder so. Und da melden sich dann die Leute und haben sich aufgeregt. Und
das funktioniert ja gar nicht. Was ist das
also,
denn?
Oder halt, keine Ahnung. Also so, und er meinte auch, er hat noch nie so viel Feuer gekriegt wie da mit diesem Kochbuch.
Ja, das ist das. Kochbuchschreiben ist unglaublich aufwendig und wenig lukrativ.
Ja. Ist deine eigene Küche wie so ein, wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Raumschiff? Also ist es das so, dass man sagt, boah, ich bin jetzt hier in so einem spacigen Ding gelandet?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe zwar Edelstahl-Arbeitsflächen da, das ist für mich ist das das Sauberste und da kannst du auch was drauf machen, richtig. Aber ich habe zwei Gasplatten und aber auch vier Elektrodinger. Das heißt, es sind sechs Kochstellen. Ja. Das ist toll. Und ich habe eine vernünftige Haube, die auch wirklich was wegnimmt, die nach draußen geht. Also nicht so eine Spielzeugsache. Weil
ich habe keine Haube. Mich nervt dieses Gebrumme da.
Nee, es gibt es auch ganz wunderbar ohne Gebrumme. Das kannst du machen. Also da solltest du dich mal erkundigen. Nach einer guten Technik. Steht dein Herd an der Wand oder mittendrin?
Steht in der Mitte.
In der Mitte, okay. Dann gibt es natürlich...
Und darüber ist eine ganz schöne hohe Decke. Ich dachte mir, in unseren Räumen zieht es ja zügig sowieso ab.
Also ich persönlich mag es nicht, wenn alles nachher nur nach Essen riecht. Ich liebe Essensgeruch, aber wenn Fett spritzt in Nebel weg und alles ist in Nebel weg.
Ja, stimmt schon. Hast recht.
Ich habe es gerne, wenn es dann abgesaugt wird.
Letztens hatte ich mal Besuch von einem etwas älteren Mann und der kam in unser Haus und sagte, wie schade,
aber ich weiß nicht.
Nee, wie schade, der war noch viel älter als du. Schade, sagt er, dass die Küche so nah am Wohnbereich ist. Wäre doch viel schöner, wenn man das im Keller hätte, hat er dann so gesagt. Dann habe ich gesagt, aber hier kocht leider die Hausfrau selbst. Möchte sie gerne am Wohnbereich sein. Es ist ja auch so ein bisschen 80er, dass die Küchen irgendwo hinten am Ende des Ganges sind, wo die Hausfrau dann schön gegen die gekachelte Wand guckt den ganzen Tag. Ja.
Eigentlich ist die Küche Zentrum des Hauses und das wurde erst über Frankfurter Schule, hat man das so in kleine Schläuche gepackt und früher war es immer nur der Raum, der geheizt wurde und wo das Leben stattfand und das ist bei uns zu Hause genauso.
Ja,
also ich habe eine schöne Küche, aber jetzt nicht eine abgespacete Küche, das um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen.
Ich denke mir immer, wenn ich mir nochmal ein Haus baue, also selber baue, würde ich mir nur eine Küche bauen.
Ja.
Also eine Küche mit. Ja, genau. Wobei, also ich hätte auch kein Problem damit, wenn es in so einer Art, vielleicht kleinen Abteilung, weißt du, wenn ich finde das
schon sehr
sexy, die Vorstellung. Ja. Du kochst und dann guckst schon so aufs Bett, weißt du? Und dazwischen dann nochmal so ein, aber eben nur ein Raum. Also ich stelle mir vor, dass diese Küche, dass ich möchte gerne mal so eine Küche haben, wo mittendrin so Sofas stehen und so, dass man sich da gar nicht rausbewegen muss, weil ich habe ein relativ großes Haus und ich saß noch nie auf meinem Sofa. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich stehe aber den ganzen Tag in der Küche.
Ja, verkaufst bei eBay, das kriegst du viel mehr Geld los.
Den Rest der Wohnung verkaufe ich einfach. Ich sage, wir hätten Sie Interesse, hier zu wohnen? Ohne Küche allerdings, die brauche ich selbst.
Ich komme ja aus dem südwestdeutschen Raum, also Saarland. Und da war Essen und Trinken immer groß geschrieben. Und meine Oma und mein Opa, die hatten immer ein Chaiselon, so hieß das auch. Ja. Also ein Schlafsofa in der Küche, in der Ecke stehen. Und mein Opa war Schlosser und der kam dann von da Hause. Und eine Geschichte, muss ich sagen, der hat dann immer um 4 Uhr oder um 4:30 hat er sein Essen bekommen, sein Mittagessen bekommen. Und mein Opa durfte den Salat, es gab jeden Tag für ihn einen Salat, aus der Schüssel essen. Und da saß ich als kleiner Junge so davor, wenn ich groß bin, dann möchte ich einmal das Privileg auch haben, den Salat aus der Schüssel essen zu können. Und dann hat er sich
auf die Chaiselongue gelegt und hat geschlafen.
Zur Seite und hat eine halbe Stunde geschlafen und da ist ein Garten. Weißt du, das ist so, aber genau das steckt ja hinter dem, was du gesagt hast. Das ist so schön, solchen Lebensraum.
Ich bin so traurig, wenn jemand aus der Küche rausgeht, um irgendwie vor den Fernseher oder weißt du, irgendwie, ich sag, wo gehst du denn jetzt hin? Also wo ist es denn schöner als hier? Ich finde dieses, wir sind alle zusammen in der Küche, wenn es irgendwie geht. Um Gottes, ist ja natürlich auch ein Luxusproblem und viele Küchen sind zu klein, aber ich würde immer versuchen, mit so einem Klapptisch in jede kleine Küche irgendwie eine Sitzgelegenheit reinzubauen. Ja. Auf jeden
Fall. Aber einen Abzug würde ich dir noch empfehlen. Kannst du in den Block bauen. Ruhig und leise, Geschall gedämpft.
Nein.
Gut.
Das baut mir auch die Sichtachse, weißt du, dann raus aus dem Fenster und so.
Den kannst du aus dem Block heraus.
Ach so, der soll so hochfahren, okay.
Ja,
geht. Ja, also ich glaube, ich investiere erst noch in was anderes, bevor ich in so einen Abzug investiere. Da muss ich dich, kannst du mir nicht irgendwas anderes empfehlen? Ich habe mir damals, Tim Raue wohnte mit mir in einem Haus und der hat mir meine Geräte empfohlen und der hat dann gesagt, du brauchst unbedingt eine Tellerwärmer und du brauchst unbedingt einen Dampfgarer. Und die Tellerwärmer-Schublade ist voll mit Backformen und Auflaufformen, die habe ich noch niemals für Teller benutzt, weil da muss ich so viel rausräumen, das geht gar nicht. Und der Dampfgarer, den haben wir 20 Mal benutzt und dann hieß es, Programm S stand da, weiß ich noch, ist schon sehr lang her, Reinigungsprogramm laufen lassen, siehe Prospekt. Und guess what? Den Prospekt hatten wir natürlich weggeworfen und jetzt kommt, seit 10 Jahren haben wir den Dampfgarer nicht mehr benutzt, weil keiner von uns weiß, wie man diese Reinigungstablette da reinigt.
Ich finde den Dampfgarer völlig überschätzt in der privaten Küche, also so, weil so viel Dampfgaren kannst du gar nicht.
Spargel, Kartoffeln, Fisch, das war irgendwie super. 20 Mal hat es toll funktioniert. Und letztens sagten meine Kinder, ist das da oben eigentlich ein Fernseher? Dann sagte ich, was? Oh nein, das ist der Dampfgarer, den habe ich schon ganz vergessen.
Ja, da gibt es einen Knopf und dann geht's tsching.
Ach, sehr schön. Ja, erzähl mir, ist Wolfgang Bosbach ein Genießer?
Wolfgang Bosbach isst sehr gerne. Und das ist die beste Voraussetzung, auch zu genießen. Ich glaube, er ist nicht so, dass er da hunderte von Euros für ausgibt. Er spielt gerne Golf. Das kann ich ja euch erzählen. Das ist überhaupt kein Geheimnis. Das ist für ihn ein unglaublich toller Tool der Entspannung. Und wenn es dann am Ende des Tages noch was Gutes zu essen gibt, aber eher so ein bisschen diese Hausmannskost, aber die gut gemacht, Lachs auf Spinat und einer weißen Soße, das ist eines seiner Lieblingsessen. So, und das ist alles nicht teuer, das ist alles simpel zu machen und da sagt meine Frau, ist die beste Köchin.
Wunderbar. Also ich spreche Wolfgang Bosbach deshalb an, weil ihr gemeinsam euch zusammengefunden habt zu einem Podcast. Wie kommt man auf Wolfgang Bosbach, der zwar auch im, ich glaube, der wohnt ja nicht auch im Südwesten, nee, der wohnt irgendwo im Rheinland.
Bergisch Gladbach.
Ah, der wohnt Bergisch Gladbach. Also ja, wo habt ihr euch kennengelernt und wie ist es dazu gekommen, dass ihr beiden einen Podcast macht?
Du, wir haben uns vor Jahren kennengelernt, so wie man sich auf vielen Veranstaltungen kennengelernt. Wir unterstützen beide auch Sachen für Kinder und so weiter. Und dann ist man gemeinsam auf der Veranstaltung und das geht ja wie mit den, was du vorhin mit den Mitarbeitern gesagt hast. Entweder hat man gleich so eine Chemie mit irgendjemand und so, es gibt viele von prominenten Kollegen, Politikerinnen und Politiker, wo ich sage, oh, bleibe von mir. So, und es gibt auch eine Menge, wo ich sage, super sympathisch und so weiter. Und irgendwann tauscht man sich halt mal aus und dann tauscht man auch mal die Kontakte aus. Und dann kam der ehemalige Redaktionsleiter von Frank Blasbeck, der uns beide kannte, auf die Idee, sagt, Mensch, das Kind, da wollt ihr nicht zusammen was machen? Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, eine gute Idee.
Ja.
Und dann haben wir das beschlossen und gemacht und es ist unglaublich gut und die Leute lieben das. Wir haben, ich weiß nicht, 750.000 Abonnenten dafür.
Nicht dein Ernst?
Doch, es ist
Wahnsinn. Das haben wir noch nie gehört.
Und es ist toll und das ist so, wir kriegen alle tollen Leute, die wir wollen, vors Mikrofon und wir machen das so, die Redaktion sitzt in Köln, der Producer in Saarbrücken, ich bin, wo ich bin und Wolfgang Bosbach ist, wo er ist und unsere Gäste sind sowieso dort, wo sie sind und wir sprechen mit dem Finanzminister oder mit Parteivorsitzenden, genauso wie mit einem Wissenschaftler, Schriftsteller oder jemand aus dem Volk und das ist, oder Sportlern. Und diese Mischung macht's, glaube ich, und wir wollen keinen überzeugen. Nicht so wie bei Markus Lanz, weil ich finde, das ist alles gut, aber so, jetzt habe ich dich doch, du hast doch mal vor 27,5 Jahren genau das andere gesagt und jetzt sagst du das. Wie kommst du dazu? Nee, wir wollen einfach mal den Menschen den Raum geben, dass sie mal einen Standpunkt von A bis Z erklären können. Nicht ohne auch eine kritische Frage zu stellen, aber wir wollen keinen überführen. Und wenn Sarah Wagenknecht dann erzählt, was sie wie vorhat, ist das toll. Und wenn Saskia Esken nichts erzählt, ist es genauso entlarvend, wie wenn jemand überhaupt nicht mehr aufhört.
Aber ihr habt ja auch ein tolles Überthema, was ich eigentlich, das wäre ja eigentlich mein Traumthema, nämlich ihr heißt ja Bosbach und Rach die Wochentester. Was ich fantastisch finde, weil dann hast du natürlich auch immer so einen super Leitfaden, was einen aber leider auch dazu verführt, dass man nicht dazu verführt, sondern dazu zwingt, ordentlich jetzt auf Zack sein zu müssen, was die Woche angeht. Also du kriegst mit Sicherheit ja redaktionell dann auch ein Briefing, was ist alles passiert, aber man muss ja dann in so einem Gespräch auch zu vielen dieser Themen echt eine Meinung sich gebildet haben. Das ist ja gar nicht so einfach.
Also wir haben immer ein tolles Briefing, was unsere Gäste angeht, aber über das, was wir in der Woche wichtig fanden oder sowas, das ist mein eigener Part. Das heißt, du hast völlig richtig, es ist immer eine große redaktionelle Vorbereitung und meine Frau schimpft immer schon und sagt, Mensch, das Kind, du guckst ja nur noch Nachrichten oder sonstiges.
Ja, so,
oder,
ja.
So, oder. Aber ich bin sowieso ein Lese-Junkie. Weißt, ich liebe Bücher lesen und das finde ich ganz wunderbar. Und so und lese deswegen vieles auch quer oder an und weil es mich auch interessiert und das macht unglaublich viel Spaß. Und dieser Dialog dann, ich bin auch nicht immer einer Meinung mit Wolfgang Bosbach, das schätzen unsere Zuhörer, dass wir da uns ehrlich austauschen und auch mal die Highlights oder Daumen hoch der Woche sagen und nicht nur die schreckendsten Meldungen, aber auch natürlich Daumen runter der Woche sagen und den auch auch mal versöhnlich enden, weißt du, so.
Ja, versöhnlich enden, ganz gut. Ja, wobei es einem zunehmend schwerfällt, versöhnlich zu enden am Ende, weil es irgendwie, finde ich, immer, wenn man so versöhnlich endet, dann denkt sich immer der Zuschauer, also ich mir ist es jetzt aufgefallen bei so Filmen über unser Klima, ja, dann am Ende ist dann immer nochmal die positive Message, ja, so ungefähr, wenn wir jetzt, dann geht ja noch und so. Und da denke ich mir immer, man müsste die Leute eigentlich mal mit dieser miesen Stimmung hinten auch an die Wand rennen lassen, weil so hat jeder immer noch das Gefühl, ja, das irgendwie klärt sich das schon noch alles und jetzt momentan verbreitet sich ja doch mehr und mehr irgendwie das Gefühl, manche Dinge klären sich halt nicht mehr so einfach von alleine.
Ist richtig. Ja, es ist richtig. Aber ich bin da sehr auch auf Wissenschaft vertrauend und denke, dass wir in Deutschland viel, viel mehr zulassen und wir verhindern so viel wegen Datenschutz und das und Zellen und jenes. Und die Wissenschaft wird was lösen. Günter Jauch war bei uns zu Gast und das war also nicht dieses Jahr, sondern ich weiß nicht mehr in welchem November, das war kurz vor dem, der 9. November ist ja eigentlich der Tag, den man hätte zur deutschen Einheit geben lassen. Und dann hat er, und ich will nur erzählen, ganz privat erzählt, wie er damals in München war und wie dann die Mauer gefallen ist, was er dann zu seiner Frau, wir müssen aufstehen, das, wieso, bist du verrückt? Weißt du, und das sind so diese Momente, wo du dann gebannt nur zuhörst, wo es dann nicht der berühmte Günter Jauch ist, der jetzt irgendwas aus der Trick ist, sondern wo es dann menschelt und wo man Erlebnisse bekommt und jeder dann plötzlich für sich selber im Kopf das Kino abfahren lässt. Wie war es eigentlich bei mir damals, als das und das passiert ist? Und das sind ganz tolle Momente, oder mit Sebastian Fitzek oder so.
Aber auch, da hast du jetzt aber auch zwei genannt, ich kenne sie ja alle, mit denen man sehr gut sprechen kann. Ich bin ja auch, ich finde, Günter Jauch ist ein Gesprächspartner, da kommt so viel und der lässt einen nicht hängen, weißt du? Ich finde, es gibt auch so Gäste, die fühlen sich nicht, du bist ja auch ein Gastgeber. Ich bin auch ein Gastgeber. Und wenn ich irgendwo hinkomme, ich fühle mich immer verantwortlich irgendwie. Auch für die Qualität der Sendung. Ich käme nie auf die Idee, einfach nur so zu sitzen, zurückgelehnt und würde mir denken, dann sollen die anderen doch mal gucken, wie es hier heute läuft, ja. Sondern ich bin immer so vorne mit dabei. Und der Günther Jauch auch, der fühlt sich für so einen Abend verantwortlich und dann arbeitet der einfach super mit.
Ja, weißt du, aber ich gebe dir mal auch, das ist genau, kann ich 1:1 so unterschreiben, was du sagst. Aber du kennst dann Julian Niederrümelin.
Man kann den kenne ich sogar sehr gut. Ja.
So, ehemals Staatsminister, Philosophie, Professor in München, also auch Institutsleiter gewesen, also Ordinarius. Das erste Mal mit dem Treffen. So, dann ist so, was man dann die Nase hoch, die Sprache kaum, dass es irgendjemand versteht. Ich habe ja auch Philosophie studiert und da habe ich ihm 2, 3 Querfragen gestellt. So. Und jetzt hatten wir inzwischen schon 4-mal und inzwischen ist er einer der beliebtesten. Und was die meisten Reaktionen macht bei unseren Zuhörern, weil er gemerkt hat, dass wenn er nur Elfenbeinturm redet, er an dem Leben
zu
vorbei.
Genau.
Ja. Und er bringt komplizierte Zusammenhänge heute runter. Das heißt also, diese Mischung, ob das mal Jauch ist oder Christian Lindner oder
dann habt ihr die ja alle.
So, alle, ja. Das macht unglaublich viel Spaß. Nee, nicht, sag mal, manche kommen auch nicht, weil sie denken, oh, das ist ein CDU-Podcast. Nein, es ist überhaupt kein CDU-Podcast.
Ach Quatsch.
Wolfgang Bosbach ist gegenüber der CDU genauso kritisch, wie du und ich das jetzt sein könnten.
Ja, verstehe. Das klingt ziemlich gut, muss ich sagen. Sollen wir jetzt schon aufhören? Oh Gott, ich krieg schon Zeichen, dass ich aufhören muss mit dir. Ich könnte jetzt mit dir so, weißt du, ich würde jetzt auch gern mit dir weiterreden, wenn das Mikrofon aus ist. Verstehe schon.
Und ich würde jetzt sagen, weißt du was, jetzt gehen wir um die Ecke, was Kleines essen und reden da genauso weiter. Weil, und das darf ich dir ein Kompliment machen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben. Wenn ein Gespräch fließt, fließt es. Ja. Und du hast gerade gesagt, fließt, von nicht hängen lassen, dann tut's weh. Und man braucht ja immer nur ein, zwei Stichworte dann zu geben und entweder hat's mal oder hat's nicht.
Und da merke ich dann halt auch immer, wie gerne ich mit Menschen rede. Das ist ja so schön, mit Menschen zu reden, und ich gehe ja aus jedem Gespräch ein bisschen schlauer nach Hause. Du auch? Weißt du,
ja, unbedingt. Und was mir total gefallen hat, als ich letztes Mal bei dir und Hubertus in der Talkshow war bei NDR, und dann war das, und dann habe ich dir noch erzählt, weißt du, vor 5 Tagen ist meine Mama gestorben. Ne? Und das war, ich war noch voll ergriffen davon. Und dann sage ich, thematisiere bitte nicht Familie, und du hast das gemacht. Und das ist so eine Form des Vertrauens und der Intimität, die dann ein Gespräch einfach auch so lustvoll macht in der Situation, wo man dann gecovert ist oder sonst ist.
Ja. Und das fand ich. Aber das ist ja auch selbstverständlich, so, weil nur dann kannst du ja eher, erstmal will ich den Job ja noch länger machen, und dann weiß ich ja auch selber, also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, es dürfen Sachen nicht angesprochen werden, aber bei sowas Emotionalem, finde ich, muss man das vorher abklären, weil nicht, dass man irgendwas sagt, also und dann ist der andere irgendwie einfach, wird mit der Situation nicht fertig. Und es ist so wichtig, dass sich jeder sicher fühlt auch, ja. Wir haben ja auch Leute, ich habe es sogar geschafft, letztens mit Silvi Mais zu reden über ihre Trennung, ohne über ihre Scheidung zu sprechen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich glaube, irgendwie findet die das selber so scheiße, was da passiert ist, da will sie jetzt eigentlich nicht drüber reden. Also eine der letzteren. Okay. Die war nämlich verheiratet, was man fast nicht mehr merkt, wenn man mit ihr redet, weil sie schon wieder so in der nächsten Liebe drin ist. Aber irgendwie, ich habe auch manchmal so ein, das ist übrigens auch mein journalistisches Problem. Also respektvoll mit jemandem umzugehen ist eine Sache, aber manchmal müsste ich vielleicht auch mal ein bisschen konkreter nachfragen bei so Pillepalle-Themen, ja, wie eben Trennung oder neu, du hast aus Versehen schon wieder geheiratet und so. Und das traue ich mich dann nicht, weil ich die Leute nicht so in Bedrängnis bringen will, und das ist eigentlich schlecht. Manchmal müsste ich da ein bisschen mehr bohren.
Nehmen wir uns vor fürs nächste Mal.
Ah ja, siehst du, da will ich mal richtig bohren. So, jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, und ja, ich würde mal sagen, in regelmäßigen Abständen besuchen wir uns jetzt gegenseitig in unseren Sendungen und Podcasts.
Gerne, Barbara.
Christian Rach, tschüss.
Schön, tschüss, tschüss, tschüss.
Also, ich gehe jetzt gleich an den Kühlschrank und gucke, was ich aus Mozzarella, Tomaten und ein bisschen Schnittlauch zusammen
Magie
machen kann. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie wir, Clemens und ich. Wir sind voll entschlossen, jetzt alles nachzukochen, was wir gerade besprochen haben. Und ihr könnt das auch tun. Was auch immer ihr tut, seid einfach in einer Woche wieder hier, weil dann gibt es ein neues Gespräch. Wir freuen uns auf euch.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de